Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, bei dem mir viele von Leuten, mit denen ich über Politik rede, derzeit sagen, sie gucken nichts mehr, keine Filme mehr, sie lesen keine Texte mehr, weil alles zu schrecklich ist. Wir reden also über Gaza. Die israelische Armee hat dort in Gaza rund 60.000 Menschen getötet inzwischen. Netanyahu hat angekündigt, den totalen Sieg in Gaza zu wollen. Und wir fragen uns also jetzt hier in diesem Bundestalk, wie ist genau die Lage in Gaza? Was kann, was will der Westen? Was will Deutschland, die Bundesregierung tun? Gibt es nur die Logik der Eskalation oder gibt es auch Auswege? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig vor allem für die SPD. Und bei mir sind heute...
Ich bin Lisa Schneider, ich bin Nahostredakteurin der Taz.
Daniel Bax, ich bin Redakteur im Themenressort, man nennt mich auch manchmal den Themenchef und mit dem Nahostkonflikt schon länger befasst.
Sabine Amorle, ich bin innenpolitische Korrespondentin und neuerdings auch für Außenpolitik zuständig.
Okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Fangen wir mit dem Aktuellen an. Also Netanyahu hat offenbar irgendwie angekündigt oder es gibt die Vermutung, dass es eine neue Strategie gibt, ein neues Ziel gibt, nämlich die Besetzung von ganz Gaza durch die israelische Armee. Kurze Einschätzung von euch. Was ist das so und was würde das bedeuten, Lisa?
Netanyahu hat das jetzt angekündigt, zuerst wohl in einem Briefing mit ausgewählten israelischen Journalisten und hat es dann im Kabinett besprochen, wohl gestern, und wird am Mittwoch, wenn ich es richtig im Kopf habe, sein Sicherheitskabinett zusammenrufen, um darüber zu entscheiden, ist vielleicht das falsche Wort, um es nochmal durchzusprechen und dann wahrscheinlich offiziell zu verkünden.
Es gibt aber, offenbar ist der Chef der israelischen Armee von IDF nicht begeistert davon. Also das gibt zumindest Gerüchte, Vermutungen, dass das so ist. Was bedeutet das für die Situation in Israel?
Naja, ich glaube, wenn man sich die Kriegsführung der letzten mittlerweile 22 Monate anschaut, wird schon recht deutlich, dass für diese Dauer und für diese Zerstörung im Gazastreifen und für diese humanitäre Lage von den Kriegszielen, nämlich die Rückführung der Geiseln und die Auslöschung der Hamas, relativ wenig erreicht worden ist. Und das ist dem Militär auch bewusst. Und ich glaube, dieser Konflikt, der sich jetzt abzeichnet, geht schon lang, geht wahrscheinlich schon seit dem 7. Oktober und wird jetzt in eine neue Runde gehen.
Also ich bin nicht wirklich überrascht, weil das war ehrlich gesagt von Anfang an abzusehen, dass das das Kriegsziel von Netanyahu war, beziehungsweise von seinen Koalitionspartnern, die das offen ausgesprochen haben. Damals konnte man noch nicht ahnen, wie weit sie damit kommen würden, aber sie sind damit sehr weit gekommen. Und das Ziel seiner extremistischen Koalitionspartner ist, den Gazastreifen neu zu besiedeln. Das heißt, dieses ganze Gerede von Riviera-Plan von Trump, das ist nicht nur eine absurde Fantasie, sondern das ist tatsächlich eine Fantasie, die manche in der Regierung von Anfang an verfolgt haben. So, das war leider schon relativ früh absehbar, dass es in diese Richtung gehen würde und alles Gerede über die Geisel zu befreien. Ich glaube, spätestens ab dem Moment, wo Netanyahu die Waffenstillstandsverhandlungen mit der Hamas aufgekündigt hat und gesagt hat, wir machen jetzt weiter, war deutlich, dass ihm die Geiseln auch nicht mehr so wichtig sind. Sie waren ihm nie besonders wichtig. So, aber jetzt ist es halt offiziell, dass das Kriegsziel ist, den Gazastreifen zu besetzen. Was mit den Geiseln passiert, ist da jetzt zweitrangig. Deswegen kann das natürlich innerhalb von Israels, wo man das nicht immer so klar gesehen hat, auch zu entsprechenden Reaktionen führen. Aber mein Eindruck ist, das ist leider eine Minderheit, die dagegen aufbegehrt. Und leider sind die Mehrheitsverhältnisse so, dass die Mehrheit der Israelis immer noch diesen Krieg letztendlich für richtig hält. Auch wenn die Gegenstimmen lauter geworden sind und mittlerweile auch in Israel Leute von Genozid sprechen.
Ja, das ist eine weitere Zuspitzung der Situation von einer ohnehin schon total dramatischen und zugespitzten Lage. Und ich blicke ja vor allen Dingen auf die Bundesregierung und dann wird sich doch jetzt nochmal verschärfter die Frage stellen, ob man da irgendwie drauf reagiert oder es eben weiterhin lässt.
Da kommen wir im zweiten Teil drauf, diese Frage der deutschen oder europäischen Reaktion, auch Einflussmöglichkeiten. Lass uns lieber erst nochmal bei vor Ort bleiben. Dieser, wie würdest du denn, Daniel hat ja gerade skizziert, sozusagen das strategische Ziel von der Netanyahu-Regierung, gehst du da mit? Ist das strategische Ziel, dass, du hast gerade so ein bisschen den Kopf gewogen, gibt es dieses strategische Ziel, was jetzt doch immer klarer wird, wie Daniel es gerade formuliert hat? Im Grunde genommen ist es nämlich eine ethnische Säuberung des Gazastreifens, eine Annexion des Gazastreifens. Und das, was muss man natürlich verbinden mit dem, was in der Westbank passiert, was auch dramatisch ist. Nicht so sehr im Fokus des medialen Interesses, aber dramatisch, weil es da ja massive, zunehmende Übergriffe von rechtsradikalen Siedlern unter Schutz der israelischen Armee gegen Palästinenser und gegen Beduinen gibt. Also ist das Setting, leuchtet dir das ein oder hast du da Zweifel, ob es so einen Plan gibt?
Netanyahu hat es ja selber gesagt. Da hat er das offiziell als neues Kriegsziel ausgerufen, dass der Trump-Plan umgesetzt wird. Also es muss um diese Rivera-Diskussionszeit gewesen sein. Insofern hat er seine Strategie ja klar gemacht. Und die Frage ist aber, ist es umsetzbar und geht das Militär bei der Umsetzung mit? Und ich glaube, das ist gerade auch der Haken. Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner, wie Daniel sagt, sind da völlig dabei. Die würden das lieber heute als morgen machen. Und es gibt nicht mehr viele, die befähigt sind, innerhalb der Regierung sich dagegen zu stellen, weil sehr viele Loyalisten da am Werk sind. Und der Knackpunkt ist aber
eben... Mit Loyalisten meinst du Leute, die nicht gewissermaßen den...
Die Netanyahu-loyal sind.
Also Loyalität zum Ministerpräsidenten.
Zum Premier, ja. Die das mittragen und die... Es gab ja auch innerhalb der Likud kritischere Stimmen, die sind aber mittlerweile einfach weniger relevant geworden. Und... Wie gesagt, der Knackpunkt, denke ich, ist das Militär, weil es muss jemand umsetzen und Eyal Zamir, der Generalstabschef des israelischen Militärs, hat bisher sich meines Wissens nach nicht öffentlich dazu geäußert, aber die Berichte gehen so, dass er diese Besatzung für unrealistisch hält und es gab auch schon, als angekündigt wurde, man wolle alle Palästinenser in den Süden treiben und dort diese humanitäre Stadt in Anführungsstrichen aufbauen. Schon damals gab es seitens der IDF große Zweifel, dass das möglich und dass das umsetzbar ist.
Mhm. Ich glaube, es ist jetzt so, das muss man dazu sagen, ungefähr 80% des Gazastreifens sind bereits unter israelischer Kontrolle. Es geht also 75 bis 80, also
ja,
die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander. Bitte.
Die sagen 75%, das ist die Zahl, die auch Times of Israel zum Beispiel verwendet. Ich habe aber Zweifel daran, was sie davon wirklich kontrollieren, also im Sinne von wirklich die Kontrolle über diesen Boden haben. Und ich glaube, das ist sehr viel weniger.
Und auch das, was unter dem Boden ist.
Auch das.
Also die Tunnelsysteme,
genau,
der Hamas, ja.
Ja, 75% ist meines Wissens nach das Gebiet, das zur Evakuierung aufgerufen ist, das quasi als Kampfzone gilt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie das kontrollieren. Mhm. Und wir sehen ja auch, dass gerade in den letzten Monaten die Hamas war sehr befähigt, die IDF immer noch aus Tunneln heraus anzugreifen, in Gebieten, die sie angeblich ja bereits kontrolliert.
Die Frage ist ja auch, was Kontrolle heißt. Ich meine, der Gazastreifen ist schon lange unter israelischer Kontrolle gewesen. Auch der Abzug aus dem Gazastreifen, um ein bisschen zurückzugehen, war ja nicht aus Großzügigkeit, sondern war aus einer militärischen Notwendigkeit heraus entstanden, dass Sharon damals gesagt hat, das ist nicht zu halten in dieser Form. Also ziehen wir die Soldaten und die Siedlungen aus dem Gazastreifen ab, aber wir kontrollieren immer noch Luft, Raum, Seegrenzen und Landgrenzen und halten das auf diese Art und Weise unter Kontrolle. Das ist nicht aufgegangen, dieses Rezept offensichtlich unter Netanyahu, auch wenn er das versprochen hat. Und jetzt versuchen sie halt, extrem das Gebiet wieder zu erobern und zu besetzen und zu besiedeln und die Kontrolle auszuüben. Aber wie du schon sagst, was heißt Kontrolle? Also das ist ja, führt ja automatisch zu Widerstand. Also ich meine, das möchte sich niemand gefallen lassen dort. Das ist quasi ein Konjunkturprogramm für die Hamas oder irgendeine andere Gruppe, die sagt, wir werden jetzt Widerstand leisten.
Ich habe diese Frage auch gelesen seitens israelischer Journalisten, die gleich nach dieser ersten Ankündigung oder dem Bericht über die erste Ankündigung gefragt haben, wie soll das denn aussehen? Macht das israelische Militär dann Checkpoints in Gaza statt? Und an diesem Punkt, wenn man aufs Westjordanland schaut, es gibt ja überall Checkpoints, auch innerhalb der palästinensisch besiedelten Gebiete, aber diese Checkpoints sind meistens nicht in der Stadt oder im Dorf, sondern sie sind am Eingang oder auf den Straßen dazwischen. Und diese Dörfer lassen sich mittlerweile oft durch Metallbügel schließen. Da gibt es so große Metallgitter, die an den Zufahrtsstraßen stehen. Wenn die zu sind, kommt keiner rein oder raus. Zum Teil sind auch andere Zufahrtsstraßen einfach zerstört oder sind mit Fässern, mit Beton blockiert etc. Es gibt eine richtige Infrastruktur, ist, worauf ich hinaus will, dieser Besatzung des Westjordanlandes und dieser Kontrolle, die das israelische Militär dort ausübt. Das müsste man in Gaza erstmal schaffen. Und das in einem Gebiet, und die besiedelten Gebiete, jetzt noch besiedelten Gebiete, sind die, wo die Hamas tendenziell noch die Kontrolle hat. In dieser Umgebung quasi müsste man dann diese Infrastruktur schaffen. Und ich verstehe nicht, wie das gehen soll.
Schauen wir auf das, was nicht das, was vielleicht noch kommt und was noch wahrscheinlich katastrophalere Auswirkungen hätte, wenn IDF diesen Plan von Netanyahu umsetzt, sondern schauen wir auf das, was im Moment der Fall ist. Netanyahu hat vor 2 Wochen gesagt, es gibt keine Hungersnot in Gaza. Was haltet ihr davon?
Ja, also man kann ja die Zahlen anschauen, die Israel oder die COGAT, also die Behörde, die zuständig ist für die besetzten Gebiete, selbst veröffentlicht. Und sie veröffentlichen unter anderem die Hilfslieferungen in den Gazastreifen hinein in Tonnen. So zum Teil auch aufgeschlüsselt, ob das Nahrungsmittel sind oder Zelte oder Medizin etc. pp. Und man sieht, dass die Einfuhr über 200.000 Tonnen sind im Februar und dann sinken sie im März und im April auf null ab. Diese beiden Reiter gibt es überhaupt nicht in der COGAT-Darstellung. Da ist einfach eine Lücke. Und dann geht es wieder weiter im Mai mit ungefähr 20.000 Tonnen und bis jetzt ist es einfach eine relativ niedrige Zahl. Im Juli sind es 34.000. Da muss man im Hinterkopf haben, dass das World Food Program sagt, ungefähr 60.000 Tonnen mindestens ist der Bedarf für die 2 Millionen Menschen in Gaza. Und aus dieser Differenz kann man sich ausrechnen, irgendwas stimmt da nicht.
Weiß man denn, wie viele Hungertote es in Gaza bis jetzt gibt? Oder sind das Vermutungen?
Ich meine, die United Nations sprechen von um die 100.
Also ich kenne jetzt auch keine genaue Zahl. Ich weiß nur, dass alle Experten halt von der schnellsten menschengemachten Hungersnot nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. IPCC-Standard, ich habe mir gerade heute nochmal die Karte angeguckt, Worst-Case-Szenario.
Komplett rot.
Komplett rot sozusagen. Ja. Also ich bin kein Experte für Hunger. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. So, aber das ist natürlich gravierend. So, und alles andere ist Augenwischerei. Ich meine, es ist ja auch angekündigt worden. Ist ja nicht so, dass das ein Geheimnis wäre oder... also das ist ja in der israelischen Regierung lange so gewesen, jetzt in diesem Krieg, wenn man ihn noch Krieg nennen will, dass die eine Kommunikation nach innen geht und da wird sehr deutlich gesprochen, was man vorhat, nämlich ethnische Säuberung, Vertreibung, Besiedlung, Aushungern, Töten. So, das wird sehr deutlich gesagt und nach außen wird immer gesagt, das stimmt alles nicht, das ist alles Hamas-Propaganda, antisemitische Verschwörungstheorien. Diese Doppeltalk, das stößt natürlich an seine Grenzen so. Wir haben natürlich den Fakt, dass es wenig Journalisten gibt vor Ort, die noch leben. Auch das ist ja eine Strategie gewesen, keine Journalisten reinzulassen, alle, die da sind, zu töten. So. Insofern können wir uns selbst wenig Bilder selber machen, leider. Aber also die Tatsachen sind eigentlich eindeutig.
Ja, wir haben ja jetzt tatsächlich das Glück, dass wir mindestens noch 2 Reporter dort haben, mit denen wir relativ oft und relativ eng zusammenarbeiten.
Was meinst du mit dort?
Dort in Gaza.
Malak
Tantisch, die viel für uns schreibt, ist in Gaza-Stadt und Sami Ziara, der auch viel für uns schreibt, ist im Süden in Khan Yunis. Und mit den beiden bin ich viel im Kontakt. Und ein großer Faktor, den man nicht vergessen darf, ist, Hungersnot muss ja nicht sein, dass wirklich jede Person hungert, sondern es reicht ja zumindest dafür, dass wir mit Schrecken darauf blicken, wenn gefährdete Personen hungern. Und das sind alte Menschen, das sind junge Kinder, Säuglinge, es sind kranke Menschen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wir gemacht haben und die ich sehr wichtig fand. Es ging um eine Familie, es gibt einen Säugling in dieser Familie, die Mutter kann nicht stillen, auch zum Teil aus eben Unterernährungsgründen, und dieses Kind braucht also Babymilchpulver, das man dann anrührt. Und das ist nicht findbar gewesen für die Mutter, zumindest nicht gratis als Hilfslieferung. Und stattdessen hat sie dann erzählt, sie bezahlt da auf den Märkten $80 für eine Dose. Und dann ist sie in der Lage, das zu bezahlen. Und viele andere sind es nicht. Und dann können wir uns ausrechnen, wie die Situation ist.
Vielleicht kann man auch noch mal einmal ganz grundsätzlich sagen, was das für ein Skandal ist, dass da keine ausländischen Journalisten rein dürfen. Also das ist ja so, man gewöhnt sich ja so ein bisschen dran, ja. Aber dieses Argument, das ist ein Kriegsgebiet, das ist zu gefährlich, ist natürlich ein schlechter Scherz. Also ich meine, gute in Anführungsstrichen Kriegsreporter und Reporterinnen sind in vielen Regionen der Welt unterwegs, wo es gefährlich ist. Und es ginge da natürlich auch, wenn Israel es nicht verhindern würde.
Und der andere Skandal ist, dass über 170 Journalisten und Journalistinnen mindestens getötet worden
sind. Auf jeden Fall.
Also so einen Massenmord an Journalisten hat es auch seit dem Zweiten Weltkrieg nirgendwo gegeben. Das ist schon wirklich, also da fehlen einem schon die Worte.
Ich möchte trotzdem noch mal zu sprechen kommen auf, also ich glaube, es gibt diese Hungersnot. Ich glaube, das kann man wirklich nicht bestreiten. Es gibt auch Zahlen von UNICEF über die Unterernährung von Kindern. Und danach sind das seit April 20.000 Kinder, die mangelernährt sind, und 3.000 in einer besonders gravierenden, potenziell lebensbedrohlichen Form.
Ja, dazu eine Anmerkung. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau von einer Hilfsorganisation, die genau das messen. Die messen Ernährungssicherheit bei Kleinkindern unter 5 in Gaza. Und sie hat mir erklärt, wie die das machen. Die messen den Umfang des Oberarms. Und wenn der Oberarm schon so dünn ist, dass quasi hier der Marker anschlägt, dann ist es schon eine relativ weit fortgeschrittene tatsächliche Unterernährung. Die Mangelernährung ist nochmal ein anderes Thema und ist weniger sichtbar. Die würdest du ja hier durch einen Bluttest messen. Dort hat sie zumindest erzählt, dass man dazu gar nicht befähigt, weil man nicht mehr die Mittel und Labore dafür hat. Also die Unterernährung ist das eine, und die Mangelernährung, die ist das andere.
Es gibt jetzt, das möchte ich gerne zur Sprache bringen, schon so eine Erzählung von israelischer Seite gestreut, dass es eigentlich genug Lebensmittel gäbe. Die Hamas bzw. die UN aber die Verteilung von diesen Sachen verhindert. Also die israelische Botschaft in Berlin hat zum Beispiel folgendes Zitat behauptet: Hilfslieferungen werden nicht blockiert, sie werden von den UN ignoriert. Aktuell warten 950 Hilfstransporter im Gazastreifen voll beladen und bereit zur Verteilung. Ja. Zitat Ende. Was ist das? Ist das Propaganda oder?
Also wenn man die Karte von Gaza anschaut, der Grenzübergang, wo das ganze Zeug ankommt, Kerem Shalom, liegt kilometertief in der Pufferzone des israelischen Militärs. Man kann da nicht einfach lustig reinfahren und irgendwas abholen. Man muss das alles mit dem israelischen Militär koordinieren. Und der Sprecher von OCHA hat, OCHA? Ich meine, der Behörde, die zuständig ist, unter anderem für Verteilung.
Von der UN.
Genau, von der UN in Gaza. Er hat gesagt, es ist ein massives Koordinierungsproblem. Sie geben uns keine Routen, sie antworten zu spät, etc. Es ist ein völliger Smokescreen, meiner Ansicht
nach. Das ist auch zynisch. Ich meine, die Israel hat ja mit Ansage UNRWA und alle anderen UN-Institutionen delegitimiert und verboten, so. Und das ganze Verteilung von Hilfe und Lebensmitteln an eine dubiose private Organisation übergeben. Ich glaube, 1.000 Menschen mindestens sollen schon getötet worden sein, nur weil sie Essen und Hilfe dort sich erhofft hatten.
Getötet worden sein von?
Israelischen Soldaten, Söldnern, Milizen, die da beauftragt worden sind oder dort marodieren.
Also laut UN sind die meisten Todesfälle zurückzuführen darauf, dass israelische Soldaten, die sind, also auch diese GHF, Gaza Humanitarian Foundation, Verteilzentren sind in Kampfgebieten, und zwar alle. Das sind Gebiete, die zur Evakuierung ausgerufen sind. Und die israelische Armee hat dann Korridore geschaffen, die zu diesen Zentren führen, durch das Kampfgebiet. Und auf dieser Strecke passieren die meisten dieser Todesfälle, dass da geschossen wird, weil die Leute vom Weg abweichen, angeblich zumindest, das ist oft die Begründung. Oder auch, weil sie sich drängen und es rechtfertigt nichts, ne? Das will ich damit nicht sagen. Aber quasi die Möglichkeit, dass überhaupt das so geschehen kann, dass es diese Schüsse gibt, dass es diese Toten gibt, dass das israelische Militär da schießen kann, liegt daran, wo diese Zentren auch wieder liegen.
Es ist auch ein rechtsfreier Raum. Also in den USA geht gerade ein ehemaliger Mitarbeiter dieser GHF durch die Medien, der erzählt, dass er dort erleben konnte, wie ein kleiner Junge, der da den ganzen Weg hingelegt hat, um sich Hilfe abzuholen, einfach kaltblütig erschossen worden ist. Ich kann das nicht überprüfen, aber ich habe auch wenig Anlass daran zu zweifeln, dass da was dran ist. Also, weil die BBC hat gerade erst darüber berichtet, dass sie Dutzende Fälle untersucht haben, wo Kinder gezielt in Brust und Kopf geschossen worden sind. Die New York Times hat darüber berichtet, dass, also man kann schon nachvollziehen, was da passiert, wenn man es möchte, aber es gibt halt eben auch eine große Anstrengung, propagandistisch eine Erzählung in die Welt zu setzen, die leider gerade in Deutschland dankbar aufgenommen wird und verbreitet wird von Leuten, die das glauben wollen, so, dass es alles nicht so ist, dass es alles Hamas-Propaganda ist. Und das läuft über die sozialen Medien, das wird aber auch teilweise von scheinbar seriösen Menschen weitergegeben. Also nämlich diese ganze Debatte, die Frage, ob diese Bilder gestellt sind oder nicht gestellt sind, ob diese Kinder Vorerkrankungen haben, ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte dazu.
Also dazu muss noch kurz was erklären. Also es gibt zwei Fotos von Kindern, die in der internationalen Presse veröffentlicht wurden, erst in einer italienischen Zeitung. Dann hat die New York Times und die Zeiten das Bild von einem anderen Kind. Und das waren beides Kinder mit Vorerkrankungen und die wurden illustrierten Texte über die Hungersnot in Gaza, ohne dass vermerkt wurde, dass diese Kinder diese Vorerkrankung hatten. Das hat die New York Times und die Zeit oder diese italienische Zeitung haben das inzwischen nachgeholt. Und das haben aber so bestimmte Kreise auf so interpretiert. Also das war sozusagen, hier ist eine mediale Kampagne, eine mediale Inszenierung. Das sind Kinder, die sind ja waren vorher schon krank. Das hat mit der Hungersnot nichts zu tun. Und hier wird die Medien verbreiten ein Bild, das nicht stimmt, so ein bisschen wie bei Netanyahu. Es gibt keine Hungersnot in Gaza.
Ich fand das ganz interessant. In der FAZ war dazu ein längerer Artikel von einem Arzt, der ganz klar gesagt hat, dass für den Zustand dieser Kinder der Hunger das entscheidende Kriterium ist und nicht die Vorerkrankung. Und der behandelt zum Teil Kinder mit genau diesen Vorerkrankungen. Und ich fand das ziemlich überzeugend. Der auch meinte, da werden quasi diese Vorerkrankungen instrumentalisiert, um den Hunger kleinzureden. Und das leuchtet mir absolut ein und das ist ziemlich furchtbar. Man kann natürlich sagen, dass Medien möglichst korrekt sein sollten und es deshalb echt nicht geschadet hätte, das in einem das dazu zu schreiben. Aber das, was daraus gemacht wird, ist trotzdem falsch.
Ja, ich sehe das auch. Es ist schon wichtig, dass man das dazu schreibt, weil gerade jeder kleine Fehler wird sofort weaponized, also als Waffe genutzt. Und man muss wirklich sehr, sehr akkurat sein, meine ich. Und es hätte dazu gehört, das zu erwähnen. Das sehe ich schon auch als Fehler. Aber wie du sagst, das ändert nichts an dem Zustand dieser Kinder. Und auch ohne Arzt zu sein und mit gesundem Menschenverstand, so sieht kein Kind mit Mukoviszidose in Deutschland aus.
Deswegen bin ich auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich halte das für eine Scheindebatte, ob man es dazu schreiben muss. Weil muss man bei den Geiseln, die jetzt die Hamas vorgeführt hat, auch dazu schreiben, ob sie Vorerkrankungen haben? Ich finde das total zynisch, diese Debatte.
Ich fände das schon richtig, doch.
Und die Frage ist ja, haben die Kinder im Gazastreifen vielleicht auch deswegen Vorerkrankungen, weil dieser Gazastreifen schon lange sozusagen unter besonderen Bedingungen die Menschen dort leben? Also, ja, dazu schreiben, aber die ganze Debatte wird ja nur geführt, um davon abzulenken, dass es tatsächlich dort Hunger gibt und dass davon Kranke zuerst betroffen sind. Das erinnert mich an die Debatte, ob die Menschen an Corona oder mit Corona gestorben sind, um klein zu reden, dass es ein Problem gibt. Also ist es denn besser, wenn die Leute mit Corona sterben als an Corona? Ist es besser, wenn die so aussehen, weil sie vorerkrankt sind?
Die Frage ist ja nicht ganz trivial. Also die war auch bei Corona nicht ganz trivial, finde ich. Ich habe mir diese kurzen Erklärungen der Zeitungen durchgelesen. Also die war so ein bisschen defensiv. Ich glaube, wenn die das gewusst hätten, oder ich glaube eher ein Fehler. Und so ein Effekt, glaube ich, ich habe versucht am Anfang zu sagen, also es gibt ja so eine Abstumpfung. Und wenn du eine Geschichte hast, die, wie illustrierst du die? Dann nimmst du natürlich ein Bild, was deutlich ist. Und so deutlich, und es gibt ja nicht sehr viele Bilder aus Gaza. Ja? Und dann nimmst du natürlich so ein Bild, das, was all das zusammenfasst visuell. Du dramatisierst es. Und ich glaube, das ist so ein bisschen da passiert. Und ich finde schon, dass man das, dass man die ganze Geschichte dann erzählen muss und kontextualisieren muss. Ansonsten rennst du natürlich auch, Lisa hat es angesprochen, genau in diese Falle. Ja, und das ist eine völlig überflüssige Falle.
Die Frage, ja, das sehe ich auch so.
Die Frage ist, also was heißt Falle? Also das Thema wird nur von Leuten aufgegriffen und groß gemacht, die bezweifeln, dass es eine Hungersnot gibt. Das ist interessant. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand jetzt sagt, ach, wir hätten das dazu schreiben müssen. Nein, es wird von Leuten massiv in die Welt gesetzt, dass das ja zeigt, dass keine Hungersnot dort herrscht. Und das ist das Problem. Und man fällt ein bisschen rein auf dieses Narrativ, wenn man sagt, ja, wir hätten das dazu schreiben müssen. Ja, man kann das dazu schreiben, aber wie gesagt, also ich finde es zynisch.
Ich weiß, was du meinst mit nicht auf das Narrativ reinfallen. Es wird da eine Debatte erzeugt, die weggeht vom eigentlichen Inhalt. Das sehe ich schon auch so. Trotzdem, ich glaube, man kann immer nur seinen eigenen Einflussbereich kontrollieren und wir können nicht kontrollieren, was zum Beispiel die israelische Regierung daraus macht. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, akkurat zu sein. Und wenn ich noch ein kurzes Beispiel da einführen darf, der Staatsaccount Israel hat auf X ein Bild gepostet eines sehr abgemagerten, sehr dünnen Mannes, der wohl dann tot war, wie sie schreiben, und dazu geschrieben, ja, er sei ja an Diabetes gestorben. Und dann ergibt sich daraus aber auch wieder noch ein anderes Thema, ne? Nämlich, dass es nicht
das war,
nur...
Das war eine Person aus Gaza.
Genau, ja. Mhm. Dass es eben nicht nur Hunger ist ein Thema, das andere ist die mangelnde medizinische Versorgung. Also im Prinzip legen die sich dann mit diesem Bild und diesem Post wieder selber eine Falle. Aber man darf das, finde ich, auch deswegen nicht weglassen, weil es zur Geschichte dazugehört, dass die medizinische Versorgung in Gaza sehr, sehr schlecht ist. Und für Krankheiten, nicht, es muss kein Krebs sein, sondern für Krankheiten, die völlig standardisiert hier behandelt werden, wie zum Beispiel Diabetes.
Ich glaube, sehr, sehr, sehr schlecht ist, glaube ich, noch euphemistisch, ne? Also, das ist, glaube ich, eigentlich fast totaler Zusammenbruch des Gesundheitswesens.
Ich glaube, es ist kein Krankenhaus mehr vollständig funktionabel. Es sind einige, die teilfunktionieren, auch zum Teil Krankenhäuser, die vorher vom israelischen Militär auch schon angegriffen worden sind und wo es Kampfhandlungen gab. Die zum Teil, die ziehen sich ja dann zurück, das ist ja deren Militärstrategie und zum Teil gehen die dann auch wieder in Betrieb. Und es gibt die Feldspitale, unter anderem vom Roten Kreuz, aber es ist trotzdem, also im Vergleich zum Bedarf, ist es natürlich völlig unzureichend.
Lasst uns zu einem anderen Aspekt kommen, nämlich dem Blick auf das, was wir jetzt versucht haben zu beschreiben, was in Gaza passiert. Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland sich die diskursive Lage so ein bisschen geändert hat oder dabei ist zu ändern. Es gab diesen Aufruf von 200 oder 350 Künstlern, die sonst nicht so durch politisches Engagement auffallen, die zu Gaza, die gesagt haben, die Bundesregierung muss jetzt was tun. Es gibt kürzlich David Grossmann, ein sehr berühmter, sehr anerkannter israelischer Literat, der nicht im wirklichen Sinne ein Linker ist, also in diesem israelischen Sinne ein Linker ist, der sich für Frieden mit den Palästinensern einsetzt, der sagt, ja, man muss von einem Genozid sprechen, hat er, glaube ich, in einer italienischen Zeitung gesagt, was eigentlich vor ein paar Monaten noch geradezu unvorstellbar gewesen wäre. Die Frage ist also, ändert sich der Blick da drauf? Und Sabine, du warst ja mit Wadefuhl, dem deutschen Außenminister in Israel und Palästina. Und wie ist dein Eindruck? Also gibt es da Bewegungen? Ich glaube, in dem diskursiven Feld gibt es Bewegungen, aber gibt es auch Bewegungen bei der deutschen Bundesregierung zum Beispiel?
Naja, rhetorisch ja. Also ich fand es schon bemerkenswert, wie Wadefuhl da aufgetreten ist und wie klar der Israel kritisiert hat. Ich meine, ich mache das Feld jetzt neu und war weder mit Baerbock noch mit Steinmeier oder wer davor alles AußenministerInnen war, unterwegs. Aber die Kollegen, die das schon länger machen, haben gesagt, sie hätten das in so einer Klarheit noch nie erlebt. Also das hätte auch Baerbock oder so nicht gesagt. Ich meine, das ist schon bemerkenswert. Das ist ein CDU-Mann, der für die ja quasi die Solidarität mit Israel quasi direkt nach dem transatlantischen Bündnis kommt, was so die DNA angeht oder vielleicht sogar noch davor. Ja, also das finde ich schon erstmal bemerkenswert. Gleichzeitig war es bei der Reise oder vor der Reise so, dass Friedrich Merz da ja so ein sowas aufgebaut hat. Ja, also der hat im nicht vergangenen Montag, sondern dem davor das Sicherheitskabinett zusammengerufen, extra um über die Lage in Gaza zu beraten und hat dann irgendwie gesagt, wir schicken jetzt Wadefuhl dahin, der soll da nochmal Druck machen und soll die Lage eruieren und danach behalten wir uns weitere Schritte vor. Also es war von Schritten die Rede und von Schritten ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Also es gab heute eine Bundespressekonferenz, also in der Bundespressekonferenz die Regierungsbefragung sozusagen, wo heute war ja Kabinett und die große Frage war, passiert im Kabinett irgendwas, was sozusagen die Haltung von Deutschland, Beteiligung an Sanktionen irgendwie ändert, ist aber nicht.
Das hier, das erinnert mich so ein bisschen an was. Also die deutsche Haltung ist schon seit längerer Zeit, glaube ich, so, dass man entsetzt ist, kritisch ist und Schritte ankündigt, die aber nie kommen. Es ist ja im Gegenteil so, also sowohl bei der Frage der Waffenlieferung von Deutschland an Israel, als auch bei der Frage der diplomatischen Anerkennung Palästinas, als auch bei dem EU-Assoziierungsabkommen, das wirtschaftliche Vorteile für Israel bringt, sagt die deutsche Bundesregierung, wir ändern unseren Kurs, also bis jetzt nicht. Und warum ist das so? Und gibt es da vielleicht doch Bewegungen oder sehe ich das überspitzt? Was denkt ihr?
Also ich glaube schon, dass es ein bisschen Bewegung gibt. Die Frage ist, ob sie wirklich irgendwie diesen Schritt machen und dass es zu Konsequenzen kommt. Ich meine, wir haben ja jetzt bisher nur über die CDU geredet. Ja, die SPD ist ja auch an der Bundesregierung beteiligt und angeblich nimmt der Druck aus der SPD zu. Das kannst du vielleicht, Stefan guckt jetzt ein bisschen hin und her, der ist ja für die SPD zuständig. Vielleicht kannst du das später nochmal sagen. Aber was ich schon auf der Reise total interessant fand, ist, wie vehement Wadefuhl über die Annexion im Westjordanland gesprochen hat. Und ich dachte, ehrlich gesagt, dass die da rhetorisch vorbereiten, dass sie die Nicht-Einreise von diesen beiden rechtsextremen Ministern nicht mehr ermöglichen. Das wäre ja eigentlich eine rein symbolische Handlung, aber trotzdem gäbe es was. Aber auch das findet ja bisher nicht statt.
Also zur SPD ganz kurz. Die SPD hat ja nun in der Außenpolitik nicht mehr viel zu melden. Ja, also ich meine, das ist ja das erste Mal, ne, dass man Kanzleramt und Außenministerium bei einer Partei hat. Insofern ist es nicht so ganz spielentscheidend, was Ralf Stegner so dazu sagt.
Nee, Ralf Stegner vielleicht nicht, aber ich meine, Lars Klingbeil sitzt im Sicherheitskabinett, der kann da schon was sagen. Also es ist nicht so, da wird man es ihnen jetzt auch ein bisschen zu einfach machen.
Die Haltung der SPD ist so weit entfernt von der Union, glaube ich, nicht. Also es gibt diese Pro-Israel-Haltung, also diese Staatsräson-Rhetorik, die gibt's da auch. Es gibt ein paar Leute, die kritischer sind. Aber das ist keine, würde ich sagen, keine kritische Masse, die den Kurs verändern wird. Und die Lesart, ganz kurz, vielleicht sagt ihr da eure Einschätzung gleich zu. Man kann das ja so oder so sehen, Sabine. Also man kann es so sehen, dass Wadefuhl da sozusagen den Kurs, die Rhetorik verschärft, man kann aber auch sagen, der internationale Druck überall ist so groß, dass sogar die Bundesregierung, sogar die Union auf die Idee kommt, wir müssen mal den Wadefuhl da hinschicken, der muss mal ein paar markige Sätze sagen.
Und dann ist gut, ne?
Und dann haben wir dann ist wieder Ruhe im Karton. Also das scheint mir eher die Lesart zu sein.
Gut, die Leute sterben da jetzt weg, ne? Also insofern, und die Bilder, die man zu sehen bekommt, die reichen ja schon aus. Also selbst Trump sagt ja, dass es Hunger in Gaza gibt. So. Also widerspricht damit Netanyahu. Also die weltweite Wahrnehmung ist, da geschieht etwas, was die meisten einen Völkermord nennen. Ich würde es auch so nennen. So. Und die Frage ist, wie verhält man sich dazu? Und Deutschland hat sich sehr, sehr lange im Schlepptau der USA gar nicht verhalten, sondern einfach das gemacht, was die Amerikaner gemacht haben. So. Das geht jetzt so nicht mehr, weil man sich aus verschiedenen Gründen von den USA sowieso emanzipieren muss. Und jetzt ist die Frage, was macht man so? Und deswegen auch diese Zusammenkunft von Macron, Starmer und Merz diente schon dazu, einen gemeinsamen Kurs aufzustecken. Und da hat man das Gefühl, da ist Macron prescht da ein bisschen stärker vor mit Anerkennung Palästinas und Starmer ist so ein bisschen in der Mittelposition und Deutschland bremst halt immer noch. So, das sind die drei wichtigsten Länder in der EU. So, und
na, Großbritannien ist nicht in der EU, aber
genau, in Europa sozusagen, ja, genau, also nicht mehr in der EU, genau. Ja. So, aber halt als Gegengewicht zu den USA nicht ganz einflusslos, und man merkt schon, dass sich da was ändert. Insofern würde ich schon sagen, geopolitisch ändert sich was. Deutschland ist halt, der Diskurs, der öffentliche ist hier auch, hinkt ja sogar dem in Israel hinterher, also teilweise. Kennst du einen großen Schriftsteller in Deutschland, der von Genozid spricht? Ich nicht. So, also das heißt, außer Grossmann, so, ne? Das sagt ja schon was aus. Also in Deutschland ist wirklich das Tal der Ahnungslosen oder derjenigen, die ahnungslos sein möchten und nicht wirklich wissen wollen, was da passiert. Das hat sehr lange geklappt. Scholz hat ja immer so getan, als gäbe es kein Problem. Und Merz hat immer so getan, als das einzige Problem wäre, dass man da ein Problem drin sieht. Jetzt ist es anders, und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass die Union da über ihren Schatten springen kann und sich mit Frankreich und Großbritannien auf eine eigene Position verständigen kann.
Gleichzeitig ist ja die öffentliche Stimmung, hat sich ja ziemlich geändert in Deutschland. Also es gab kürzlich eine Umfrage, wo, ich weiß nicht, es waren 70 oder 5, sogar 75%, da bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, der Befragten gesagt hat, wir wollen, dass mehr Druck auf Israel ausgeübt wird. Und das ist schon neu. Also ich würde sagen, da ist was in Bewegung in Deutschland, das gar nicht zu sagen, aber trotzdem habt ihr natürlich in vielem recht.
Ich glaube, dass da sehr viel für spricht, dass es diese Bewegung gibt. Du hattest den einen von diesen früheren Botschaftern interviewt für die Taz, Sabine. Es gibt auch diese im Auswärtigen Amt, und das ist sehr ungewöhnlich, dass deutsche Diplomaten sowas tun, die dann also, was weiß ich, so Flugblätter von Medico dann da liegen lassen, also die also eine massive Kritik an dem Kurs der Bundesregierung haben. Und auch so Chatgruppen. Also das ist sehr ungewöhnlich auch für Diplomatie. Also das sind schon so Indizien dafür, dass da was in Bewegung ist zumindest.
Man sieht auch schon in den USA so eine leichte Verschiebung zumindest. Und ich spreche jetzt gar nicht von den Demokraten, sondern ich spreche wirklich vom MAGA-Camp und von den Trump-Anhängern. Und ich glaube, das ist meine persönliche Analyse, es war ein großer Fehler, dass es diesen Angriff der Siedler auf Taibek gab, ein christliches Dorf im Westjordanland, und dass danach so wenig geschehen ist, auch von israelischer Seite logischerweise, weil die Evangelikalen, die sonst völlig hinter Israel und hinter dem jüdischen Staat in dieser Region stehen, dann vielleicht auch zum ersten Mal festgestellt haben, dass es in dieser Region auch Christen gibt. Und ich habe ein relativ auffälliges Entsetzen da wahrgenommen. Und ich meine, dass Mick Huckabee, der Entsandte, auch völliger Israel-Fanatiker, könnte man sagen, dass er dieses Dorf besucht hat. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Und man sieht es auch im Gazastreifen, dass das Bombardement der katholischen Kirche dort vor einiger Zeit eine große Reaktion ausgelöst hat.
Das war ja, der war Wadefuhl ja auch. Oder wir waren da mit Wadefuhl. Und da hat er schon relativ.
Also, ich muss kurz sagen, was ist da passiert?
Das ist ein christliches, ich glaube, das einzige christliche Dorf im Westjordanland. Und da, also wenn man da steht, dann zeigen einem die Leute, die da leben, irgendwie die ganzen Siedlungen drumherum und die Outposts und so. Und in den vergangenen Wochen gab es da mehrere Angriffe, und da gibt es eine ganz alte Kirche. Da ist irgendwie ein Brandsatz gelegt worden oder was auch immer, kann man auch noch sehen. Es sind Autos abgefackelt worden, da gibt's Graffitis, wir kommen wieder. Also wurde mir gesagt, dass das heißt, ich kann ja kein Hebräisch. Ja, das war irgendwie eine ganz schwierige Situation. Es gab irgendwie so eine ganz interessante, Wadefuhl ist da, also der Bundesaußenminister, da mit dem Bürgermeister und einigen Geistlichen durch das Dorf gegangen. Die haben denen das dann alles gezeigt. Und dann kam so ein alter Mann auf den Wadefuhl zu und sagte so, helfen Sie unserem Dorf. Und Wadefuhl hat dann gesagt, ja, deshalb bin ich hier. Ne? Aber dann fragt man sich, okay, und was tut er denn jetzt? Also das war irgendwie, da in dieser Situation war das wirklich so, wo man dachte, ja, der Mann will jetzt irgendwie wirklich was ändern. Ob das bei ihm jetzt so ist, das ist ja wahnsinnig schwer einzuschätzen. Aber es gibt natürlich auch in der Union diese Kräfte in der CDU, aber auch besonders in der CSU, die gar keine Bewegung da wollen.
Man muss sich daran erinnern, dass 3 oder 4 Wochen vorher war Alexander Dobrindt, der CSU-Innenminister.
Ja, der ist ja extra nochmal nach Israel gefahren.
Nach Israel. Und da hat da sozusagen, wir kämpfen gemeinsam gegen den Terrorismus.
Ja, ja.
Also deutlicher konnte man das nicht machen.
Der Generalsekretär der CSU hat auch, ich glaube, ganz kurz vor der Reise von Wadephul oder mittendrin ein Interview gegeben und hat gesagt, irgendwie hier, nee, mit uns gibt's da keine, wir stehen unverrückbar an der Seite Israels.
Ich finde es immer ganz interessant, dass von konservativ-rechter und also rechtskonservativer Seite und zum Teil auch rechtsextremer Seite so auf Israel geschaut wird, als Vanguard für den Westen, für den freien und demokratischen etc. pp. Westen. Also dass man quasi so eine Vereinnahmung irgendwie dieses Staates in die eigene Ideologie, in die eigene Hierarchie betreibt und mit diesem Argument quasi da reingeht. Es geht gar nicht so sehr dann um Israel selber, sondern es geht darum, wie Israel mit den Palästinensern umgeht und mit den Muslimen und mit den anderen. Und daraus zieht man dann, zumindest in bestimmten rechten, rechtsextremen Kreisen, auch vielleicht Inspiration oder zumindest eine gewisse Nähe zu den eigenen Positionen.
Natürlich, das ist ganz offensichtlich. Und da gibt es ja auch einen Switch, der sich schon lange angekündigt hat, gerade von diesen Rechtspopulisten, Rechtsextremen, die ja früher eher antisemitisch waren, zum Teil auch noch antisemitisch sind oder mit antisemitischen Mustern spielen, aber eben diese Affinität, auch bei der AfD ist das ja so, zu Israel haben, sozusagen als Vorposten der weißen Zivilisation gegen die muslimischen, barbarischen Massen. Also das ist relativ, also ohne viel Übertreibung, glaube ich, die affektive Beziehung, die die da haben.
Oder es entwickelt sich so.
Das ist das Narrativ. Nein, das ist ja eine Koalition, an der beide Seiten bauen. Also sowohl die Netanyahu-Regierung und die rechten Koalitionspartner, als auch die Rechtspopulisten, Rechtsradikalen in Europa, also Marine Le Pen, die FPÖ.
Orban
natürlich, Best Friend, der ja auch Netanyahu empfangen hat und damit deutlich gemacht hat, was er vom Völkerrecht hält. So. Das ist eine Allianz, die gewollt ist von beiden Seiten so. Und wie sich jetzt diese liberalen Demokratien, wie wir verhalten, ist dann vielleicht in the long run auch zweitrangig. Das ist sozusagen die Idee, glaube ich, Netanyahu antreibt. Weil das ist ja eine Politik der Stärke. Und er hat den großen Bruder Trump im Rücken, hofft er zumindest. Solange das so ist, funktioniert das ja auch. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es vielleicht Gefahr läuft, so wie es in den USA ja auch gegangen ist, Imperial Overstretch, dass man seinen Möglichkeiten mehr gerecht werden kann, weil man eigentlich zu viel will. Nämlich das ganze Land ohne die Menschen dort und vielleicht noch Teile von Libanon und Syrien besetzen. Das ist ja das, was gerade passiert. Also ich meine, dahinter stehen Fantasien, dass man dieses ganze Land auch halten und besiedeln kann. Das ist verrückt, aber das ist im Moment mit den militärischen Möglichkeiten, die Israel hat, kann es da relativ viel tun und hat ja auch schon die Region verändert.
Das ist die Frage.
Aber die Frage ist, wie lange, also nachhaltig ist das nicht.
Nee, die Frage ist, wie du sagst, also Israel ist militärisch ja zu viel befähigt, haben sie ja auch wirklich mehrfach gezeigt, unter anderem eben im Libanon.
Iran,
ja.
Syrien.
Ja. Die Frage ist aber trotzdem, all diese in Anführungsstrichen Erfolge, ne, lassen sich nicht übersetzen in Gaza. Also das Militär ist dort, würde ich behaupten, in einer anderen Position gegen die Hamas, als sie es im Libanon gegen die Hisbollah ist, obwohl sie in Gaza ja schon sehr viel länger und sehr viel mehr Aufwand betreibt. Das hat, denke ich, viele verschiedene Gründe, aber nochmal, das war ja auch der Punkt am Anfang, ne? Ich bin mir wirklich unsicher, ob das israelische Militär befähigt ist, den Gazastreifen zu besetzen und zu halten.
Lasst uns nochmal zurückkommen auf die Möglichkeiten, die europäische Politik hat und diese Szenarien durchspielen. Bei den Waffenlieferungen ist es relativ einfach. Deutschland liefert Waffen an Israel. Und,
wobei nicht so ganz klar ist, was im Augenblick da passiert.
Ja,
ne?
Das ist aber auch das Spiel, das gab es bei Scholz auch schon. Ja. Als es eskaliert ist, hieß es, dann wurde so unter der Hand gesagt, im Moment liefern wir ja gar nichts. Bei der nächsten Bundestagsdebatte, als Merz dann aufgetreten und gesagt hat, das geht ja wohl gar nicht, dann wurde doch wieder versichert, man würde sehr wohl Sachen liefern. Jetzt hat Israel ja eine sehr vitale Waffenindustrie und ist sozusagen abhängig wahrscheinlich von den Lieferungen aus den USA und nicht aus Deutschland.
Darf ich kurz einhaken?
Bitte.
Ich habe einmal oder wir haben uns einmal quasi aus der anderen Seite angeschaut, nicht was liefert Deutschland aktuell, sondern was ist im Besitz der israelischen Armee, das deutsche Bauteile enthält oder von deutschen Firmen kommt. Und unter anderem war da dabei, ich meine, es waren Panzergetriebeteile, die von Renk kommen, die unter anderem in den Merkava-Panzern sind, die die israelische Armee auch in Gaza einsetzt. Und, wenn ich mich richtig erinnere, auch Panzermotoren für eben jene Panzer, die von der MTU Ludwigshafen kommen. Und natürlich kann man jetzt, wie du sagst, argumentieren, das eigentlich Wichtige ist die Lieferung von Munition für den Luftkrieg, die aus den USA kommt. Trotzdem, in the long run, sind aber auch diese Getriebeteile und auch die Motoren in den Panzern relevant. Die Frage ist nur, ist man momentan überhaupt befähigt quasi oder ist jetzt schon alles geliefert? Kann man da überhaupt, jetzt hat man einen Hebel momentan und das weiß ich nicht.
Ich glaube, ich würde zwei Sachen dabei unterscheiden. Also das eine ist der moralische Aspekt. Ja? Soll Deutschland das tun? Soll Deutschland Waffen liefern an eine Armee, die so einen Krieg führt? Da würde ich sagen, evidenterweise nein. Die zweite Frage war, hast du gerade das erläutert, was wäre sozusagen der effektive Nutzen? Und auf diese Debatte wollte ich jetzt hinaus. Also wie sehr ist das ein Hebel? Wie sehr ist das ein Druckmittel gegenüber Israel? Zu sagen, wie gesagt, es gibt diese drei Vorschläge, diese drei Ideen, diese drei Hebel. Es gibt die Waffenlieferung, es gibt die diplomatische Anerkennung Palästinas und es gibt das EU-Assoziierungsabkommen. Und da würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Was kann man denn darüber sagen? Was könnte denn sozusagen in dieser israelischen Regierung als etwas wahrgenommen wird, was denen wehtut?
Naja, ich bin ja alt genug. In den 90er Jahren war die Frage, wie man Völkermord verhindert oder massive Kriegsverbrechen. Da hatte man noch so Ideen wie, dass man da eingreift militärisch so. Also im Kosovo zum Beispiel ist man wegen viel geringeren Verbrechen, hat man da eingegriffen. Das wäre sozusagen das Best-Case-Szenario, dass man sagt, man muss dann Völkermord verhindern, man muss da intervenieren so. Die UN oder die westlichen Staaten oder wer auch immer müssen diesen Verbrechen Einhalt gebieten. Das wäre sozusagen das, was man erwarten würde, so wenn man zu dem Schluss kommt, dass es ein Völkermord, den es zu verhindern gilt oder der gerade im Gange ist. So. Alles, was darunter ist, ist sehr wünschenswert, würde ich mal so zu formulieren, nämlich das Maximum damit tun, um das zu verhindern und alles tun, was in den Möglichkeiten steht. Und wenn es nicht möglich ist, da aktiv militärisch zu intervenieren, dann sollte man zumindest Sanktionen und Ähnliches sich überlegen, damit das aufhört. Auch wenn es vielleicht wirkungslos ist. Ich meine, wir haben 25 Sanktionspakete gegen Russland. Da streiten sich Leute auch darüber, ob die Wirkung zeigen oder nicht. Aber wir machen das aus moralischer Überzeugung, so. Und ich kann nur empfehlen, wer immer da Verantwortung trägt in Deutschland, das auch zu tun, weil, falls sich das herausstellt, juristisch auch, dass ein Völkermord ist, dann muss man sich fragen, welche Verantwortung trägt Deutschland dafür, die Politiker, die handelnden Personen hier, dass sie da mitgeholfen haben oder ich meine, dass Deutschland sich beim IGH hinter Israel stellt, hat sicher auch Eigeninteresse, weil man hofft natürlich, dass es kein Völkermord ist, weil sonst ist man mitverantwortlich. Also deswegen sind auch die Diplomaten im Auswärtigen Amt etwas alarmiert, weil sie sind persönlich auch mitverantwortlich.
Das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, dieser Debatte. Trotzdem würde ich gerne nochmal darauf kommen, weil das, glaube ich, die Diskussion sein wird, die die nächsten Monate auch bestimmen wird. Weil Deutschland da eben überall auf der Bremse steht. Und es gibt ja schon eine Reihe von europäischen Ländern, die Palästina anerkannt haben. Es gibt jetzt die Ankündigung, wie gesagt, von Frankreich und Großbritannien, das zu tun. Deutschland will das nicht tun. Und was bedeutet das? Was hat das für Vorteile für Palästina, als Staat anerkannt zu sein?
Ich will noch einmal ganz kurz zurückgehen zur Intervention. Dafür bräuchte man ja, um das vernünftig zu machen, einen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Und solange die USA da drin sitzen, wird da nichts passieren. Aber abgesehen davon...
Gab es im Kosovo auch nicht nur als...
Okay, gut, ja, aber...
Ich glaube, dass dieses Szenario, also wenn wir darüber jetzt sprechen wollen, das ist ja sozusagen dieses Szenario, gibt es sozusagen nur noch die Dynamik von weiterer Eskalation oder gibt es irgendwelche Auswege? Und wenn man sich dieses Feld anguckt, dann ist, glaube ich, das, was du gerade skizziert hast, Daniel, das am wenigsten Wahrscheinliche. Es gibt aber ja überraschenderweise zum Beispiel von der Arabischen Liga vor kurzem oder von mit 22 Ländern, die der Arabischen Liga angehören, die gefordert haben, dass die Herrschaft der Hamas in Gaza enden muss, soll. Und es gibt Überlegungen, also zum Beispiel von Ehud Olmert, früherer Ministerpräsident, konservativer Ministerpräsident Israels, oder auch von anderen, Least Foreign Affairs, Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie könnte das denn aussehen? Und da gibt es die Idee, da würde mich interessieren, für wie plausibel ihr sowas haltet. Also zum Beispiel mit Saudi-Arabien, Ägypten, irgendeine Art von Zivilverwaltung im Gaza aufzubauen gegen einen Rückzug Israels. Also wie sind solche Szenarien? Ist das realistisch? Sind das reine Denkspiele? Arbeitet da jemand wirklich dran? Oder ist es ein Wolkenkuckucksheim? Wie seht ihr das?
Ja, ganz grundsätzlich gibt es eine Zivilverwaltung. Beziehungsweise die palästinensische Autonomiebehörde hat bis heute parallele Strukturen zum Teil immer noch im Gazastreifen. Das war ja ein äußerst brutaler Rauswurf der PA aus Gaza durch die Hamas 2007. Und das existiert noch und sie haben ja mehrfach gesagt, sie sind bereit, diese Position wieder aufzunehmen. Ich glaube, das Interesse seitens Israel ist auch deutlich gemacht worden. Es ist nicht da. Und ich habe auch den Eindruck, erstens, dass sich weder Saudi-Arabien noch Ägypten wirklich dann an diesem Thema die Finger verbrennen wollen. Und vor allem aber, die sind sich überhaupt nicht einig. Ägypten hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie so eine Zivilverwaltung und wie ein Wiederaufbau aussehen soll, als die Emirate vor allem oder auch Saudi-Arabien. Und dieser Konflikt läuft so ein bisschen im Schatten, aber er ist da. Und dieser Vorschlag, den Ägypten mal vorgelegt hat im Winter, dass ägyptische Baufirmen ja alles bauen würden und die Golfstaaten sollen einfach nur bezahlen, da merkt man zum Beispiel diese Bruchlinie. Und es ist wirklich ein Faktor, solange es in der arabischen Welt keine Einigkeit dazu gibt, wird das weiter auch noch dadurch erschwert. Wobei natürlich Israel der Hauptfaktor ist, warum das nichts wird.
Weil ich glaube, das ist, muss man nochmal unterstreichen, weil die Bereitschaft, irgendetwas zu unterstützen, was in Richtung Zwei-Staaten-Lösung geben könnte, auf massivsten Widerstand, das ist ja neu, es war vor 10 Jahren ja nicht so, auf massivsten Widerstand dieser Regierung, den Netanjahu-Regierung trifft, weil sie das einfach im Grunde genommen politisch ausgeschlossen haben.
Man kann ja sogar noch weitergehen und sagen, es ist wirklich relativ gut belegt mittlerweile, dass die Hamas durfte in Gaza so bleiben und wurde mit Finanzmitteln unterstützt, weil man das als Weg sah von Seiten Netanjahu. Sie haben Finanzmittel bekommen über Katar, aber Israel wusste, dass diese Finanzmittel fließen und sie haben zugestimmt, beziehungsweise die Regierung Netanjahu auch damals.
Aus dem strategischen Interesse,
dass
in Gaza nach wie vor die Hamas das Sagen hat und diese palästinensische Autonomiebehörde, PA, in den Resten sozusagen des Westjordanlandes.
Ja, dass es keinen Staat gibt.
Teile und herrsche. Aber natürlich hat Netanjahu war immer gesagt, er ist gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Das war sein Claim to Fame. Also das ist.
Er hat genutzt, was in den palästinensischen Gebieten innenpolitisch passiert ist, nämlich dieser Split zwischen Hamas und Fatah und dann eben Hamas abgespalten von der palästinensischen Autonomiebehörde. Und damit haben sie die letzten Jahre Politik gemacht und das auch sehr erfolgreich in Anführungsstrichen.
Glaubt ihr denn, dass dieses Assoziierungsabkommen, das ist ja schon wichtig? Also für Israel ist die EU wirklich ein wichtiger Handelspartner. Ich glaube, das ist der größte Handelspartner, was sozusagen Güter angeht für Israel. Wenn man dieses Assoziierungsabkommen, und da steht ja, glaube ich, auch drin, dass es für Staaten sein soll, die Menschenrechte achten.
Ja, da gibt es so eine Klausel, deshalb könnte man das aussetzen.
Also man könnte es relativ einfach aussetzen. Und das würde diese ganze Art von intensiver Zusammenarbeit, die es ja durchaus gibt zwischen Europa und Israel, was Ökonomie, aber auch was Technologie, Wissenschaft und so weiter, das würde das irgendwie dann doch sehr runterfahren. Und es gibt also Berechnungen darüber, dass das so ein zweistelliger Milliardenbetrag wäre. Also jetzt nicht so viel, aber doch für die israelische Wirtschaft doch ein ziemlicher Schlag sein könnte. Wie groß ist dieser Hebel?
Ich finde es schwierig, wenn Maßnahmen grundsätzlich, nicht nur Sanktionen, sondern eben auch die Aussetzung des Assoziierungsabkommens, wenn davon auch die Zivilbevölkerung mit betroffen ist. Ich finde das auch im Fall der russischen Sanktionen als Beispiel schwierig. Ich finde es sogar bei Iran schwierig. Was ich sehr viel wichtiger und auch für relevanter halte, sind Sanktionen zu einzelnen Akteuren, die in Positionen sind, Entscheidungen zu treffen. Es gibt die Sanktionen diverser Siedler im Westjordanland. Es müsste viel mehr ausgebaut werden. Es müsste auch meiner Meinung nach Sanktionen geben zu Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, so die zwei rechtsextremsten Mitglieder dieser Koalition. Und es gibt auch Anlass dazu. Und das wäre meiner Meinung nach das wichtigere Element. Die können dann nicht mehr einfach nach Europa reisen. Zumindest nicht nach Deutschland, hoffentlich.
Also die Frage, was die Aussetzung des Assoziierungsabkommens bringt, ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn Europa das ernst meint, dass es zu bestimmten Werten steht, dann muss es das aussetzen, früher oder später. Die Frage ist nur, wann. So. Und ich glaube, also es sind ja, mehren sich ja die Stimmen, die von einem Völkermord sprechen. Das wird Konsequenzen haben. Es werden nicht weniger Leute werden, die das sagen. Es werden mehr Leute werden, die das sagen. Und dann wird sich irgendwann, und sei es in 10 oder 20 Jahren, die Stimmung ändern. Diese Regierung hat ihr Land in die Sackgasse gebombt. Also, und man kann nicht mehr glaubhaft sagen, dass Deutschland und Israel Wertepartner sind. Also, das kann man doch nicht mehr ernsthaft behaupten. Das kann man vielleicht jetzt noch behaupten, weil es noch ein paar Leute gibt, die das glauben wollen. Aber in 5 oder 10 Jahren, wir müssen jetzt wirklich in anderen Dimensionen denken, sieht die Welt anders aus. Und dann kann natürlich, braucht Israel für das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht mehr. Das kann auch vielleicht mit Indien oder mit anderen Staaten, denen es sich näher fühlt, Wirtschaftsabkommen schließen. Aber die Frage ist, wo wollen wir sein? In welchem Lager? Wollen wir mit den autoritären Staaten zusammen sein, die glauben, das Recht des Stärkeren ist, wie das Spiel gespielt wird? Oder wollen wir noch irgendwie was dagegen setzen? Das ist die Frage. Und die stellt sich jetzt nicht heute, sondern die stellt sich heute schon auch, aber in 5 oder 10 Jahren noch viel mehr.
So, vielleicht als Conclusio fällt mir ein, du hast es, Lisa, vorhin so eher nebenher erwähnt, diese Haarrisse, die im Trump-Lager zu erkennen sind. Weil ich glaube, die einzige Macht, die ja wirklich realen Einfluss hat auf Netanyahu, also das einzige, wovon er sich möglicherweise beeindrucken lässt, ist Trump. Das ist natürlich eine relativ bizarre Situation, dass man auf Trump hoffen muss. Aber das scheint mir das Einzige zu sein, was akut in dieser Situation das Drama, was sich da ja noch verschärft abzeichnet, stoppen könnte. Seht ihr das auch so?
Ich denke auch, dass von allen, irgendwie allen Teilen der Weltgemeinschaft wahrscheinlich die USA, die sind, die am meisten Einfluss haben, eben auch, weil es am meisten irgendwie auch Waffenlieferungen und andere Austausch von Gütern zwischen den beiden gibt. Ich glaube trotzdem, dass die Beziehung von Netanyahu und Trump auch schwierig ist. Das blendet man vielleicht zu sehr aus. Man hat diese Zerwürfnisse auch schon im Winter gemerkt, als dann ja der Waffenruhe-Geiseldeal temporär kam, quasi mit dem Amtsantritt. Schon da merkte man, die Positionen sind nicht unbedingt deckungsgleich. Und ich denke, es kommt sehr darauf an, was Netanyahu macht. Also vielleicht, wenn die nächste Kirche nochmal angegriffen wird, dann wächst dieser Druck im Trump-Lager und so weiter und so fort. Ich denke, die sind sich dessen auch bewusst. Aber es ist da und es wird, glaube ich, auch größer.
Also ich meine, das ist eine Zweckbeziehung zwischen Trump und Netanyahu, die sich jetzt mögen oder nicht, ist völlig zweitrangig. So, und diese beiden Länder sind eng verflochten. Natürlich ist Israel und USA sind auch wirtschaftlich, politisch sind eng verbunden. Das löst man nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen so aus. Aber denke schon, dass Trump steht dafür, für eine Sicht auf die Welt nach Kosten-Nutzen-Kalkül. Und solange man das Gefühl hat, Israel nützt einem was im Nahen Osten, hat man dieses Land unterstützt so. Und wenn man das Gefühl hat, das nützt einem nichts mehr, dann unterstützt man es vielleicht nicht mehr. Also das meine ich auch mit, das Land, diese Regierung hat ihr Land in die Sackgasse gebombt, weil es möglicherweise auch irgendwann der Punkt kommt, wo ein Trump oder jemand, der so wie er denkt, sagt, Saudi-Arabien und Katar, das sind die Zukunft. Dieses komische Land da, was ja nicht besonders groß ist im Nahen Osten, das wir jetzt lange unterstützt haben, ist jetzt eher, kostet uns mehr, als es uns nutzt. Deswegen, also das ist für jeden, dem wirklich was an diesem Land gelegen ist, keine erfreuliche Aussicht, aber das ist eine Perspektive dieser.
Ich glaube, es spielt wirklich eine große Rolle, dass Israel einfach technologisch bislang sehr fortschrittlich ist und dass das auch Technik ist, die viele importieren, auch wenn sie es nicht immer sagen, und die sehr gewünscht ist, dass auch Israel Teil von vielen Forschungsprojekten ist, etc. pp. Das macht dieses Land relevant, vielleicht auch relevanter, als es rein aus der Größe sein müsste, nicht aus der Geschichte natürlich, aber rein von seinem Platz in dieser Region. Solange es das gibt, glaube ich, ist auch viel Bereitschaft da, über die historische Verantwortung hinaus zu Israel zu stehen und da eben einen Nutzen zu sehen. Aber ich sehe auch, dass sich da auch Dinge verschieben und dass die Golfstaaten wichtiger werden und mehr Einfluss haben. Und man sieht ja auch, wie eng die Beziehungen sind von Trump zum Golf und vor allem zu Saudi-Arabien und Katar. Und das wird, denke ich, auch noch eine größere Rolle spielen.
Okay, ich glaube, wir sollten auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass diese Analysen, die ihr jetzt am Ende nochmal vorgetragen habt, auch irgendwann in der deutschen Bundesregierung ankommen und berücksichtigt werden. Danke für die Diskussion. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanzet Ishbina für die Redaktion. Fragen, Kritik wie immer an bundestalk@taz.de und Geld, wenn ihr was für uns übrig habt, dann gibt es Taz zahl ich. Das ist immer gerne gesehen. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.